Veronika Perchet ist Strickkünstlerin. In ihrem Wiener Strickatelier produziert sie seit 2001, also seit mittlerweile 24 Jahren, gestrickte Einzelstücke und Meterware für heimische und internationale Kreative, für Firmen und Privatkundinnen. Die Stoffe fertigt sie mittels maschineller Strickerei aus Wolle, Garn oder Zwirn. In der heutigen Episode erzählt sie uns von ihrem beruflichen Werdegang. Wir sprechen über Handstrickmaschinen und darüber, was du selber machen kannst, wenn du zum Beispiel am Dachboden eine alte Strickmaschine findest. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Liebe Veronika, wir treffen uns heute bei dir in deinem Atelier im 16. Wiener Gemeindebezirk.
Das ist ein altes Gewerbelokal, wo früher eine Metallgießerei und so irgendwas darin war, mit hohen Decken und mehreren deiner wunderbaren Strickmaschinen im Hintergrund. Und natürlich auch ganz viele von deinen tollen, gestrickten, zweifarbigen, dreifarbigen Kunstwerken. Erzähl mir doch bitte einfach mal zum Beginn von deinem beruflichen Werdegang. Wie bist du dazu dahin gekommen, wo du heute stehst?
Also eigentlich habe ich eine klassische, altmodische Karriere. Ich habe die Ausbildung gemacht in der Spengergasse damals. Und okay, so ganz klassisch war es dann nicht, weil ich konnte dann keinen, ich wollte nicht aus Wien weg und wollte eigentlich so meine Lehrjahre in einem Betrieb machen, in einer Strickerei. Da habe ich keinen Job gefunden. Und dann habe ich alle möglichen Nebenjobs gehabt und habe Leute kennengelernt, die Mode machen, habe dann mit meiner ersten kleinen Strickmaschine dann für einzelne von diesen Designerinnen Strickstoffe produziert. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Ich habe dann mein Konzept ein bisschen angepasst und habe nicht nur die Stoffe produziert, sondern auch den gesamten Prototypen gemacht, also den ganzen gesamten Pullover zum Beispiel. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt, so Schritt für Schritt bin ich gewachsen und ist mein Geschäft mit gewachsen.
Ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass es auch schon relativ früh Kooperationen mit Künstlern gab, wo du solche, das schaut aus wie so ein Riesenei, eingekleidet hast in ein Strickwerk oder ein quadratisches Bild, wo ein Ärmel raushängt. Hast du schon relativ früh mit Künstlern offensichtlich zu tun gehabt und für die gearbeitet?
Ja, ich glaube, das, was du da gesehen hast, das war vom Erwin Wurm. Es gibt einfach relativ immer noch relativ wenig Leute, die so eine Strickerei so betreiben wie ich, nämlich dass ich Einzelanfertigungen mache und auch kleine Mengen und Spezialanfertigungen. Und so ist jetzt das Atelier vom Erwin Wurm ist direkt auf mich zugekommen. Die haben mich so quasi aus dem Telefonbuch und dann habe ich auf einmal Strickstoffe für die Skulpturen produziert. Aber es ist ja ganz unterschiedlich. Und ich meine, die Wiener Mode-Szene ist klein und Kunstszene ist auch nicht so groß und es spricht sich halt herum und so kommt man auch zu interessanteren Aufträgen.
Ja, das geht gleich über zu meiner nächsten Frage. Wer sind denn deine Kundinnen? Sind das eher Privatpersonen oder Institutionen oder ist das ein Mix aus beiden?
Nein, es ist eigentlich kein Mix, sondern es sind vor allem Firmen, Institutionen oder so Selbstständige wie ich, also so ein Einzelunternehmen. Also am Anfang waren es eben hauptsächlich Modeleute, die eben so wie so Einzelunternehmen sind und dann mich beauftragt haben. Und dann hat sich das eben auch in Richtung bildende Kunst erweitert und zuletzt auch viel fürs Theater. Also Kostümbildnerinnen, die für größere Häuser Strick für Kostüme brauchen.
Ja, die Liste liest sich ziemlich beeindruckend, finde ich. Da war Bregenzer Festspiele, Bayreuther Festspiele, Theater an der Wien, Theater in der Josefstadt, dann auch im Film oder für TV-Serie hast du eine gestreifte Strickjacke gestrickt. Das finde ich schon sehr beeindruckend, wenn man so die Galerie der Werke oder wo du beteiligt warst, sich anschaut. Ich meine, gut, das sind auch jetzt schon 24 Jahre, die du in diesem Geschäft bist, da kommt schon was zusammen. Und du hast auch schon ein bisschen angesprochen, wie finden deine Kundinnen zu dir? Geht das quasi von allein? Ist das viel Mundpropaganda und musst du viel Werbung betreiben?
Ja, also interessant, also in meinen Anfängen habe ich schon viel Werbung oder viel Aufwand betrieben, um mich bekannt zu machen. Sagen wir so, ich war dann irgendwie auf Messen. Ich bin dann teilweise auch nach Berlin oder nach London gefahren und habe mich irgendwie bei so Klinken geputzt ein bisschen und versucht, vor allem in der Modeszene Leute zu finden, Auftraggeber zu finden. Und bei den Kostümprojekten interessanterweise, da funktioniert das, also ich habe auch schon relativ früh eine Website gemacht gehabt, 2004, glaube ich. Aber interessanterweise zum Beispiel beim Theater und bei den Kostümmenschen, da geht viel mehr wirklich über Mundpropaganda. Also da muss man wirklich mal wo gewesen sein, mit einem Regisseur gearbeitet haben, eine Kostümbildnerin kennen. Und das hat sich dann auch so ein bisschen herumgesprochen. Also es ist unterschiedlich und es ist auch auf und ab. Manche Jahre kann ich mich gar nicht retten und andere ist eher ein bisschen Flaute, ja.
Das ist witzig, es fällt mir gerade ein, dass ich mit einer Stoffhändlerin, Anita Pavani, mal ein Interview geführt habe, die ja die Webseite naturstoff.de betreibt und wo ich dann völlig aus dem Häuschen war, weil die plötzlich gesagt hat, dass sie ganz viele Aufträge von der Filmindustrie bekommt.
Aha.
Ja, da hat sie nämlich auch schon einmal, also dann auch irgendwelche Kontakte gehabt, eben zu einer Kostümbildnerin. Und manchmal, wenn sie im Kino sitzt, dann sieht sie plötzlich, sagt sie, ah, schau, da ist mein Stoff, den ich entworfen habe. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, wenn man da dann in einem Theaterstück sitzt und dann sieht, dass die Leute eben dieses von dir angefertigte Kostüm tragen. Das ist schon was Besonderes.
Ja, Kostümbild macht auch wirklich, das macht total viel Spaß, weil, also oft, das ist auch so schön, weil da so viele Professionisten dann zusammenarbeiten. Also die haben dann ja auch oft Schuhmacher oder Modisten oder sonstiges.
Ja.
Und die meisten sind sehr professionell in dem Sinn, dass sie auch wissen, wie viel Vorlaufzeit das braucht oder wie viel Aufwand das sein kann und so. Und man muss nicht ständig erklären und so. Also das ist sehr ein angenehmes Arbeiten.
Ja, toll. Super. Was würdest du denn jemand raten, der sich vielleicht ebenfalls als Strickerin selbstständig machen möchte? Oder was hättest du gern früher gewusst in Bezug auf Firmengründung, Selbstständigkeit?
Ja, das ist ganz winzig. Ich habe... eigentlich kann ich keinen wirklichen Rat, einzelnen Rat geben, sagen wir es so. Es ist halt, ich habe es Schritt für Schritt gemacht und eher langsam. Ich bin langsam gewachsen und habe in den Anfängen immer einen Nebenjob noch gehabt, zum Beispiel zur Absicherung. Das ist aber jetzt auch das war einfach meine Art, weil ich nicht mich Hals über Kopf hineinstürzen wollte. Also das ist Mentalitätssache, würde ich sagen. Und ansonsten war ich Gott sei Dank gut vorbereitet, weil ich einfach, es hat damals ein Programm gegeben, wo ich drin war für Unternehmensgründerinnen und ich habe da einfach Glück gehabt und gute Leute und gute Mentorinnen gehabt und ja.
Ja, und gut vorbereitet sein, das ist auch etwas. Also quasi sich vorher schon sehr gut erkundigen und schon vielleicht erste Kontakte knüpfen. Und
Ja, langsam wachsen.
Langsam wachsen, schön. Mhm. Wenn ich mal diese Vielzahl von beeindruckenden Projekten auf deiner Webseite anschaue, dann fällt mir auf, dass du in deinen eigenen Projekten häufig feministische und auch politische Themen aufgreifst, in denen du zum Beispiel für Frauenrechte und reproduktive Rechte eintrittst. Ein Slogan ist zum Beispiel, der Platz der Frauen ist im Widerstand. Und es gibt so ein Modell, wo eine Frau ihre Muskeln zeigt. Oder eben dieser eine Schal, der offensichtlich eine Vulva mit Stinkefinger zeigt. Wo ich so, was ist denn das? Oder auch, dass ich ein bisschen gerätselt habe und mir dann gedacht habe, okay, schaut so aus. Oder auch das Porträt von Ute Bock, das für mich so ikonisch ist für dein Werk oder vielleicht ein frühes Werk, wenn man das so sagen kann. Ute Bock, wer die nicht kennt, die war eine ganz bewundernswerte Frau und Flüchtlingshelferin. Warum ist das Thema Frauenrechte und Feminismus für dich so wichtig?
Ja, same old shit. Das ist einfach immer noch aktuell und es ist immer noch zu wenig. Wir haben schon einiges erreicht, aber von einer wirklichen Gleichberechtigung sind wir immer noch weit entfernt. Und mir ist das sehr bewusst und ich möchte, dass das allen so bewusst ist, denen es vielleicht noch nicht so im Kopf haben. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann, um das irgendwie mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, unter die Leute zu bringen, dann mache ich das.
Machst du es gerne, ja. Und gerade von dem Schal, den es in verschiedenen Farbstellungen gibt, das ist auch so ein hintergründiges, fast so subversiv, fast ein bisschen, als wenn man das am Anfang gar nicht erkennt. Und ich glaube, du spendest ja auch ein Drittel der Einkünfte dann an Frauenhäuser.
Genau.
An diesen Themen.
Also das Motiv mit dem Uterus, muss ich dazu sagen, das habe ich mir abgeschaut. Da hat es 2016 oder 2017 den Women's March in Washington gegeben. Und dort habe ich das gesehen auf einem von den Transparenten und habe das mir abgeschaut und für einen Pullover für mich privat verwendet. Mhm. Und nachdem ich da so ein Echo bekommen habe und jeder so einen Pullover haben wollte, habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt nicht für jeden einen Pullover, aber ich kann Schals machen. Und ich habe mich dann mit diesem Motiv und mit dem Muster gespielt.
Ja, sodass es auch wiederholbar ist, also dass sich das wiederholt.
Genau, es ist ein All-Over-Pattern, als Double-Fass gestrickt. Und ja, und ich bin halt ich war mal schon aktiver, aber ich bin immer noch interessiert und aktiv an verschiedenen Initiativen, die zum Beispiel Pro-Choice Austria, die sich für reproduktive Rechte einsetzen und für die autonomen Frauenhäuser. Ja, mir ist es halt wichtig, dass diese Initiativen weiter bestehen bleiben und wenn ich das irgendwie unterstützen kann oder beziehungsweise wenn jemand einen Schal kauft und das gleichzeitig damit mit unterstützt, bin ich sehr froh.
Coole Sache. Ja, super. Wie sieht ein typischer Tag in einem Arbeitsalltag aus? Oder gibt es einen typischen Tag oder sind die unterschiedlich, weil du so viele verschiedene Projekte machst?
Ja, also meine Tage sind schon eher unterschiedlich, wobei, also es ist phasenweise, würde ich sagen. Das Gute ist ja, dass ich, also für mich, das Gute ist, dass ich selbstständig bin und mir die Zeit selber einteilen kann. Und nichtsdestotrotz habe ich so meinen Rhythmus. Ich mache meistens zuerst zu Hause ein bisschen Administration und Organisation und bin dann ab 11 Uhr hier im Atelier und mache halt, was anfällt. Also wenn dann Termine sind, wenn Kundinnen kommen oder wenn andere Termine der Rauchverkehr oder sonst was ist, dann muss ich natürlich hier sein. Ansonsten arbeite ich an meine Aufträge ab. Oft sind das 2, 3 parallel. Und dann macht man zum Beispiel für den einen Auftrag ein paar Proben. Für den anderen muss man noch Material aussuchen und bestellen. Für den dritten muss man das Teil zusammennähen. Und das mache ich dann bis am Abend und dann gehe ich heim.
Außer du bist gerade unterwegs auf einer Messe oder Kurse gebend.
Stimmt, genau. Also das wäre jetzt so quasi der typische Atelier-Dienstleistungstag. Es ist aber auch so, dass ich eben teilweise auswärts bin, weil ich unterrichte, weil ich Workshops gebe oder weil ich gerade involviert bin in ein Kursprojekt, wo es auch verschiedenste Termine, da gibt es dann Proben oder eben auch Material. Ich habe zuletzt, ich weiß nicht, wie viel Meter, 60 Meter oder mehr, flammschutzhemmend ausrüsten müssen. Und dann musste ich das Material aus Kagran holen. Also es ist sehr unterschiedlich.
Mit welchen Garnen arbeitest du vorwiegend oder am liebsten? Kann man das irgendwie so allgemein sagen? Also hast du Lieblingsgarne oder hängt es einfach komplett vom Projekt ab, was du verarbeitest?
Sowohl als auch. Also es ist so, dass man fürs Maschinenstricken Garne braucht, die von der Aufmachung her auf einer Kohle sind. Also wenn was im Knäuel oder im Strang ist, dann ist es schon einmal schwieriger. Und jetzt ist es so, dass diese zusätzlich muss man sagen, die meisten Garne für die Maschine sollten, also die Maschine hat feinere Nadeln, und dann sollten die Garne auch nicht zu dick sein. Und dann ist schon einmal der Händlerkreis eingeschränkt, wo ich überhaupt meine Materialien beziehen kann. Und jetzt habe ich zum Beispiel einen österreichischen Händler, bei dem ich seit meinen Anfängen bestell. Und der hat halt die konventionelle Merino 28.2. Das ist so der Klassiker, den alle Strickereien, zumindest ganz Europa, verwenden. Und der hat diese Qualität in über 200 Farben, in einer gleichbleibenden Farbpalette. Und das ist halt großartig. Und da können sich meine Kundinnen alles aussuchen. Das ist super und es lässt sich gut verarbeiten. Und das ist einfach aus diesen praktischen, pragmatischen Gründen mein Lieblings- oder mein Go-To-Material. Natürlich ist aber eben, man weiß, Merino ist jetzt nicht wahnsinnig die beste Faser der Welt, also schon als Wollfaser, aber so wie es erzeugt wird und wie die Haltungsbedingungen sind von den Tieren, ist es kritisch natürlich. also vielleicht muss ich vorausschicken, ich bin keine Veganerin, ich verwende schon Wolle und tierische Produkte. Weil es auch einfach, weil Wolle unschlagbar ist, kann man nicht anders sagen. Ja, aber quasi die Merino hat eben große Schattenseiten. Und dann, und je nach, auch je nach, also einerseits aus meiner Vorliebe oder aus meiner Politik heraus, würde ich jetzt nicht nur konventionelle Garne verwenden, sondern auch nachhaltige, also die halt ökologisch angebaut sind, bei der Baumwolle zum Beispiel, oder aus kontrolliert biologischer Tierhaltung stammen, wie bei der Wolle, oder andere Tencel, kann man auch streiten, aber mit großen Fasern, die nachhaltig hergestellt sind, zum Beispiel lassen sich schön verarbeiten und haben tolle Eigenschaften, also Viskose ist schon leiwand, finde ich. Aber im Grunde, wenn jetzt ein Kunde kommt und er will aber unbedingt 100% Elastan und Polyester, dann ist es so.
Und ich denke auch für gewisse Strickstücke, die sehr eng anliegend sein sollen, nimmt man halt normalerweise an Gummifaden dazu oder so.
Genau. Und ich bin auf der anderen Seite immer, ich versuche mich da auch sehr, also das interessiert mich auch sehr, ich weiter zu informieren und weiterzubilden und habe jetzt gerade, hänge da ganz oft in so Online-Vorträgen drinnen in letzter Zeit. Also da tut sich auch ganz viel, was das Aufbereiten von Textilien betrifft und von Fasern. Und jetzt gibt es ein Institut in Schweden, soweit ich weiß, die schauen, dass man das Elastan auflösen kann, wenn das in den Post-Consumer-Textilien vorhanden ist. Und so. Also es ist, mich interessiert das sehr und ich bin da dran.
Das ist interessant, weil ich mir gerade überlege, ob nicht... So, mir fällt es nicht ein, wie sie heißen, aber es gibt in Deutschland eine Firma, die stellen jetzt Gummibänder unter anderem her aus Kautschuk und also aus Naturlatex. Und die haben jetzt so gemeinsam so Wurmkiste. Es gibt eine Wurmkiste, die man sich zu Hause hinstellen kann, wenn man quasi die Gemüseabfälle reintut und da sind Regenwürmer drin, Rostwürmer, genau. Und die haben jetzt Tests gemacht, gemeinsam mit dieser Firma, die diese Wurmkisten herstellt, um zu schauen, wie gut dieses Naturkautschuk abbaubar ist. Mhm. Und das war faszinierend. Sie haben gemeint, die Würmer stehen total auf dieses Naturkautschuk. Und man kann das dann einfach kompostieren. Das heißt, die machen ihre Gummibänder jetzt mit Biobaumwolle und Naturkautschuk. Und wenn sie solche Gummibänder machen, da gibt es ja auch dünnere. Ne? Da gibt es ja auch ganz, ganz dünne Gummis, die in so... Da müsste man sich mal anschauen, ob das vielleicht eine Variante wäre, weil Marigummi ist wahrscheinlich eher schwierig zu verstricken.
Ja, weiß ich jetzt selber nicht. Was mir nur einfällt dazu ist, ich habe das eigentlich gehört, dass das eine österreichische, eine Waldviertler-Firma ist, die diese Gummibänder macht. Mit Naturkautschuk.
Ich kenne sie als deutsche Firma, da könnten wir uns vielleicht...
Ja.
Ich verstehe das gut mit deinen 200 Farben in der Merino. Ich bin inzwischen der Überzeugung, Wolle ist besser als keine Wolle. Also Wolle ist besser als nicht Wolle, ja. Und wenn das natürlich 200 Farben hat, dann stelle ich mir das vor, wie ich halt meine Stickgarne habe, die halt auch irgendeine Baumwolle sind und wo ich auch 500 Formen habe und dann wie aus einem Aquarellkasten oder wie aus einem Ölfarben, also einfach auswählen kann. Und genau was du gesagt hast, die immer selben Farben. Da war ich auch vor kurzem eben bei einer Firma auf der Schwäbischen Alb, die seit vielen Jahren immer wieder dieselben Farben verwenden, was dann auch eine Form von Nachhaltigkeit ist, weil man über die Jahre die Kollektionen, wenn ich heute was kaufe in 5 Jahren, dann kann ich das immer noch kombinieren, weil sie exakt denselben Faden hat. Das ist dann auch für die Langlebigkeit der Dinge ein Kriterium. Das ist schon gescheit. Ja, gut. Ich habe dich ja zum ersten Mal wahrgenommen am Schneidereimarkt 2016, damals im Brick 5, im 15. Wiener Gemeindebezirk. Das ist schon eine Zeit lang her. Damals und auch heute noch hat mich sehr fasziniert, dass du auf so mechanischen Strickmaschinen arbeitest. Also teilweise eben solche, wie sie in den 50er und 60er Jahren beliebt und also auch im Hausgebrauch vorhanden waren, aber halt hier im Atelier hast du auch eine große elektrische stehen, was gescheit ist für natürlich für die Meterware, die du auch anbietest. Und genau, da habe ich auch bei dir auf der Webseite gelesen, dass du geschrieben hast, eben Meterware in dem Muster gibt es in der und der und der Qualität und da kann man sich auch aussuchen, aus welchem Material man das haben kann. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich das komplett faszinierend gefunden, dass du da mit so einer alten Strickmaschine stehst. Ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen jetzt weiß, wie das ausschaut. Ich glaube, ich werde einfach ein Bild noch dazu tun, wie sowas ausschaut, wo man mit so einem Schlitten hin und her fährt und relativ schnell vorankommt, wenn man mal weiß, wie es geht. Wie gesagt, die waren ja in den 50er, 60er Jahren sehr beliebt und verbreitet, aber heute kennt das kaum jemand mehr. Oder gibt es da ein Revival?
Es ist eigentlich so, wenn ich immer wieder mal, wenn das Gespräch drauf kommt, dass ich mit der Strickmaschine arbeite, dann kriege ich immer wieder zu hören, ah ja, meine Tante hat sowas gehabt und da hat sie immer das und das und da fangen lange Geschichten von dieser Tante an und so weiter. Und ich sage dann immer, ich hätte gern 10 Cent für jeden, der mir so eine Geschichte erzählt, dann wäre ich reich. Es war nämlich nicht nur in den 50er, 60er Jahren, es hat in den 50er begonnen circa, aber bis in die späten 80er jedenfalls wurden Strickmaschinen für den Hausgebrauch produziert und immer weiterentwickelt. Das waren dann unterschiedlichste Modelle. Und die waren wahnsinnig verbreitet. Ich würde immer noch sagen, auf jedem zweiten Dachboden liegt eine.
Aha.
Weil das war irgendwie ein ziemlicher Renner. Also, die waren zwar nicht billig, also das war ganz schön, also das sind ein paar Monatsgehälter oft draufgegangen, aber das war irgendwie in einer Zeit, wo Kleidung noch kein Wegwerfprodukt war, sondern im Geschäft auch ziemlich teuer, haben sich das viele, vor allem Frauen, es ist an Hausfrauen vermarktet worden, viele Frauen angeschafft, auch wirklich um Geld zu sparen und für die Familie oder für den Bekanntenkreis, teilweise für die ganze Ortschaften zu stricken. Und es war obwohl es ein sehr anspruchsvolles Hobby ist, aber es war irgendwie, ich stelle mir das oft so vor, so ein bisschen so ähnlich wie der Papa kriegt ein Modell Eisenbahn und die Mama dafür die Strickmaschine kriegt, so auf die Art. Weil Hobbys für Frauen müssen immer noch irgendwas Nützliches haben. Oder so war es zumindest. Das war recht verbreitet. Und was ich faszinierend finde an den Maschinen ist, weil es nämlich auch noch interessant, in meiner Ausbildung hatten wir solche Maschinen nicht. Weil es gibt auch andere Handstrickmaschinen. Also wir haben schon oft mit der Hand auf so einer Maschine gearbeitet. Nur waren das robustere Modelle, ein bisschen anders gebaut. Und wie sie teilweise auch immer noch in der Produktion verwendet werden. Und der große Vorteil aber dann von meiner ersten Haushaltsstrickmaschine war der, dass die schon immer eine Mustersteuerung eingebaut gehabt haben. Und das ist nämlich bei diesen anderen Modellen, die wir in der Schule hatten, nicht so. Und das ist halt für mich faszinierend, weil diese Maschinen eigentlich sehr vielseitig sind und weil man ganz viel machen kann und ganz viel, ganz viel auch zeigen kann in meinen Kursen zum Beispiel. Der große Nachteil ist eben auf der anderen Seite, es gäbe schon längst ein Revival, also richtig wie du sagst, also vielleicht gibt es auch auf eine Art, aber das Revival wäre definitiv größer, wenn es neue Maschinen gäbe. Leider werden die so nicht mehr produziert und man muss mit den alten, gebrauchten Maschinen arbeiten, die halt teilweise auch Defekte haben oder wo Teile aus Plastik sind, wo der Weichmacher sich verflüchtigt hat und die brechen und so. Die sind halt, die alten Geräte sind halt fehleranfällig und deswegen glaube ich, hat es noch nicht dieses Revival gegeben, wie es vom Interesse her schon vielleicht wäre.
Ich folge inzwischen einer britischen Strickerin, die so einen Maschinenstrickclub eröffnet hat, wo man jedes Monat ein neues irgendwas stricken kann und wo es auch Hilfestellungen gibt. Und ich habe ja vor 2 Jahren aus einer Verlassenschaft eben so eine Strickmaschine herausgekauft, die auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, die hat hinten so ein, wie soll man sagen, schaut ein bisschen aus wie bei einer Schreibmaschine mit dem Einzug, wo man Lochmusterkarte reinstecken kann. Und es sind auch Lochmusterkarten dabei, die schon dieses Muster quasi vorgestanzt haben. Aber ich könnte auch selber mir ein Muster stanzen. Wenn ich den Ehrgeiz hätte, selber Muster zu entwerfen, dann könnte ich das mit der tun. Und soweit ich fit gekriegt habe, soll ich sagen, da gibt es halt auch welche, die haben schmälere Abstände und dünnere Nadeln und dann gibt es welche, die haben breitere Abstände und breitere Nadeln. Und genauso wie ich halt beim Handstricken dünnere oder dickere Nadeln verwende und das entsprechende Garn, kann ich auch da dünnere oder dickere. Und im Grunde, wenn ich das ernsthaft betreiben würde, dann könnte ich mir auch mehrere Strickmaschinen in unterschiedlicher Stärke dann anschaffen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ja. Das ist ja ein bisschen, solche Fragen sind ein bisschen gefährlich bei mir, weil da höre ich dann oft nicht mehr zum Reden. Weil das, was du beschreibst, ist die Mustersteuerung von den Maschinen. Und das muss ich schon wirklich erwähnen, weil so eine Lochkarte war der erste digitale Datenträger. Also von Joseph-Marie Jacquard, der diese Lochkarte erfunden hat für die Webmaschine. Von dem leitet sich das ab. Und das dem wurde, hat, ist dann nachher der erste Rechenmaschine entwickelt worden und sukzessive dann auch die Computer. Und genau das ist das auch, was ich so schön finde an diesen kleinen transportablen Maschinen. Ich gehe damit teilweise dann auch in die Schulen und zeige den Kindern, was eigentlich digital bedeutet. Was sind Nullen und Einsen, Loch und kein Loch. Mhm. Und sie können dann wirklich anhand von dieser Mechanik verstehen und nachspielen, wie das abläuft, weil die Maschine wirklich das 1:1 abbildet, was die auf der Lochkarte drauf ist. So sieht man dann, was die Nadeln machen und wie das Muster erzeugt wird. Und das ist eins der großen Feature, also einfach auch so didaktisch, um den Leuten das beizubringen.
Sehr cool. Wie funktioniert das dann bei dir, bei diesen dreifärbigen Mustern? Da hinten hängt eins, das ist so blau, rosa und weiß.
Naja, vom Prinzip her ähnlich. Also die Maschine muss wissen, welche Nadel welche Farbe kriegt und welche Masche stricken soll oder welche Bindung. Also man kann, wenn ich Muster entwerfen möchte, dann muss ich einerseits arbeite ich mit Bindungen, um eine Struktur zu entwickeln. Und Bindungen meine ich jetzt in dem Fall, es ist jetzt nicht nur, es gibt rechte und linke Maschen, das kennt man vielleicht noch. Es gibt dann auch noch einen Umschlag, wie beim Patentstricken, beim Handstricken. Und es gibt noch ein paar andere Mustertechniken, aber das ist ein weites Feld. Jedenfalls muss ich mir zuerst überlegen, welche Bindung will ich haben, welche Nadeln sind im Betrieb. Und dann muss ich auch mir überlegen, will ich mehrere Farben haben, welche Nadeln sollen welche Farbe kriegen, welches Muster das ist. Textildesignerin ist ein Beruf und Stricken muss man sich spezialisieren. Heutzutage kann man dazu natürlich auch sich Computerprogramme zunutze machen und muss nicht händisch Patronen zeichnen, was wir auch noch in der Schule machen.
Genau, und selbst die Haushaltsstrickmaschinen hat es, glaube ich, auch schon früher gegeben in der manuellen Version, wo ich mit einem Schlitten so hin und her fahre und jedes Mal eine Reihe abstrick und dann auch schon in einer elektrifizierten, glaube ich, wo sie mehr oder weniger das schon selbstständig hin und her gefahren hat, soweit ich weiß.
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also eine Strickmaschine hat Nadelbetten, wo die Nadeln nebeneinander angeordnet sind. Und dann gibt es einen Schlitten, der muss sich drüber bewegen. Der hat den Faden eingefädelt und der muss rechts und links hinüberfahren. Das sind Flachstrickmaschinen. Die Schlittenbewegung kann auf den meisten Maschinen, bis auf den Industrieautomaten, händisch erfolgen. Die Mustersteuerung und die Schlittenbewegung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, ich kann eine Strickmaschine haben mit einer Lochkarte, Mustersteuerung, die natürlich ohne Strom funktioniert, sondern rein mit einer physischen Lochkarte und kann den Schlitten dann mit der Hand dazu bewegen. Dann habe ich eine rein manuelle Maschine. Ich kann aber auch einen Motor an die Maschine anhängen und dann bewegt sich der Schlitten elektrisch. Mhm. Die Lochkarte ist immer noch rein mechanisch, ohne Strom. Die späteren Maschinen waren dann schon elektronisch, digital gesteuert mit Stromanschluss. Sie haben dann kleine Computer drinnen. Ah. Und das heißt, da hat die Mustersteuerung funktioniert dann auch mit Strom. Also das sind so ein bisschen die zwei Teile der Geschichte, ja.
Gut, wenn ich jetzt, sage ich, eine alte Strickmaschine bei mir am Dachboden entdecke, oder von der Oma, von der Mutter, von der Tante, von auf wem auch immer, dann kann ich ja unter anderem, und ich will mich damit beschäftigen, dann kann ich ja unter anderem bei dir Kurse machen, stimmt das?
Ja.
Wo kann ich dich denn treffen? An welchen Orten gibst du Kurse und was kann ich bei dir lernen?
Also es ist so, dass ich mache schon auch seit 2004 schon Kurse. Allerdings ist es so, dass so eine Organisation von so einem Kurs ganz schön aufwendig ist und deswegen mache ich das praktisch nicht auf eigene Faust und nicht in meinem Atelier, sondern auf Einladung von Vereinen oder Institutionen. Und ich bin zum Beispiel schon seit etlichen Jahren regelmäßig bei der Textilkultur Haslach in Oberösterreich, im Mühlviertel. Die haben dreiwöchige Symposien und da habe ich zum Beispiel dieses Jahr wieder einen 5-Tages-Kurs für Anfängerinnen, wo man bitte gerne die eigene Maschine mitbringen kann. Das ist total hilfreich, weil jede Maschine ist ein bisschen eigen. Falls man keine hat und erst mit dem Gedanken spielt, sich eine anzuschaffen, kann man sich bitte in Haslach auch jedenfalls anmelden. Es gibt dort Leihmaschinen und wir können dann verschiedene Dinge durchprobieren. Ich würde das auch empfehlen, bevor man sich eine kauft, einen Kurs zu machen. Ich mache dann im kommenden Herbst auch wieder einen Kurs bei der GEA-Akademie. Das ist ein Wochenendkurs, also es ist im Waldviertel in Niederösterreich. Und das ist ein Wochenendkurs von Freitag bis Sonntag. Das ist ein bisschen ein Crashkurs. Hat man natürlich weniger Zeit, aber da geht es auch so um einen Einschnuppern in die Materie. Und das kann man auf jeden Fall auch machen. Seit ein paar Jahren bin ich auch immer wieder in der Schweiz. Ich hoffe, nächstes Jahr auch wieder. Heuer war ich schon. Bei Zürcher Stall.
Mhm, genau, das sind in der Nähe vom Bern, glaube ich, in Lüssach.
Genau.
Mhm.
Und zwischendurch, wenn sich was ergibt, mache ich auch einzelne andere Aktionen oder Kurse. Also, aber ich mache jetzt keine Einzelstunden oder Nachhilfestunden. Das hab ich mal gemacht, aber das geht sich nicht mehr aus.
Das heißt aber, wenn jemand sagen würde, auch ich und meine Freundinnen, wir haben ganz viele Maschinen, und dann könnte man dich als Gruppe oder als Verein oder als Institution auch einladen.
Ja, total gern. Und ich überlege die ganze Zeit, weil viele, also ist schon seit Jahren werde ich darauf angesprochen, warum ich alles, also ich in Oberösterreich oder in Niederösterreich mache und vielleicht in Wien und nicht weiter im Westen. Und ich würde total gern, also Innsbruck oder so wäre vielleicht mal eine Idee, und das würde ich auch total gern machen, aber es müsste sich halt was finden, es wo man das organisiert.
Ja, es müsste sich jemand finden, der das für dich organisiert, sodass du dann quasi nur gebucht wirst als Kursleiterin, aber den ganzen restlichen organisatorischen
Ich kann schon Maschinen mitbringen, also meine Maschinen sind transportabel, ich habe bis zu 2 Maschinen schon bis in die Schweiz zahlt. Also das geht, aber der Rest, die Organisation ist einfach.
Genau, und Kursinhalte sind dann, soweit ich das gelesen habe, glaube ich, ein bisschen Bindungslehre, eigene Muster entwerfen, die eigene Maschine kennenlernen, das drauf stricken.
Genau, also es hat sich bewährt, dass ich keinen quasi strengen Stundenplan für so einen Kurs habe, sondern dass ich auf die Gruppe eingehe und auf die individuellen Fragen eingehe. Es ist so, dass die AnfängerInnenkurse oft, da wiederholen sich natürlich die Themen, weil da gibt's eben, wie schlagt man an, welches Garn verwendet man, wie stellt man das gut ein, wie soll man das Garn vorbereiten, also diese Anfängerdinge, was mache ich, wenn eine Masche fällt oder wenn ich eine Nadel auswechseln muss oder so Sachen. Aber eben, wenn dann irgendwie noch zusätzliche Fragen kommen, wie, weiß ich nicht, Socken stricken oder alles Mögliche oder verschiedene Musterarten, dann gehe ich gezielt auf das ein. Also ich mache immer so eine Fragerunde am Anfang, wer sich für was interessiert, wer schon was kann, und dann.
Socken stricken auf der Flachbettmaschine?
Ja, das machen ganz viele. Es ist, ich finde es ja nicht so lustig, aber kann mir den Reiz ungefähr vorstellen. Das ist ein relativ komplexes Teil und trotzdem klein genug. Also man kann halt gerade eine schwierige Aufgabenstellung und ein trotzdem nicht zu großes Teil. Das heißt, wenn man das dann fertig hat, hat man ein Erfolgserlebnis und ein praktisches Stück fertig.
Sockenstricken auf Maschine habe ich bisher nur gesehen im Lungau bei Huber Wolle. Mhm. Das ist so eine Rundstrickmaschine. Ja, das geht immer im Kreis und dann macht es die Ferse hin und her und hin und her und dann geht es wieder im Kreis weiter. Da habe ich, glaube ich, sogar mal ein Video auf Instagram gepostet. So eine uralte Maschine, also uralt wahrscheinlich sie schaut aus, als ob sie jetzt in den 40er, 50er Jahren wäre, aus England. Aber also Sockenstricken hätte ich eher auf sowas gesehen, was wie so ein Strickliesel im Kreis immer strickt, aber auf der Flachbett, interessant. Haben die dann, okay, da wird es jetzt ein bisschen, geht es ins Detail, ist das dann so eine Doppelbettmaschine, wo es hin und her strickt immer, oder?
Je nachdem. Also diese Maschinen, die du beschreibst, die sind spezialisiert auf Socken. Also das sind diese Circular Sock Knitting Machines. Also einerseits kann man auch auf einer Flachbettmaschine einen Schlauch machen, indem man zum Beispiel ein Doppelbett dran hat und dann hat man halt einen flach gedrückten Schlauch, der dann rauskommt. Und so kann man sehr gut Socken stricken. Man kann aber auch natürlich in einer Fläche einen Socken stricken und dann hat man eine Naht, so wie früher bei den Nylonstrümpfen.
Ah ja.
Genau, also das geht auch. Ja.
Sehr spannend. Okay, das heißt, wenn sich jemand interessiert dafür, wie er oder sie die alte Strickmaschine wieder in Betrieb nimmt, dann kann man einfach mal auf deiner Webseite schauen, und du hast auch einen Online-Kurs, der ein bisschen die Angst nehmen soll davor, Strickstoffe selber zu vernähen quasi, weil ich meine, wenn ich jetzt eine Selbernäherin bin, dann kann ich ja sowohl Webware als auch Strickware auch als am Meter kaufen, also quasi als Meterware. Und viele haben ja eine gewisse Hemmung, das unter die Nähmaschine zu legen, weil man so befürchtet, das wälzt sich oder es wird ausgedehnt oder so. Aber da hast du, glaube ich, einen Online-Kurs.
Genau so ist es. Es ist ja auch ganz interessant, auch aus meinem Werdegang. Ich war in der Textilschule und wir haben halt eher für die großen Maschinen sind wir unterrichtet worden. Da war Meterware das Klassische eigentlich. Und es war ganz klar, dass man dann die Meterware kauft, verkauft und dass dann daraus was geschneidert wird. Und als ich meine erste Maschine gekauft habe, war das auch mein Grundgedanke, dass ich Meterware produziere, auch auf so einer kleinen Maschine. Und die Leute werden das dann schon kaufen und sich da was draus nähen. Es war ein bisschen ein Wunschdenken, glaube ich, weil sich dann eben herausgestellt hat, dass die Leute sich nicht so drüber trauen, hineinzuschneiden, weil man es auch vom Handstricken so überhaupt nicht gewohnt ist bei uns, muss ich sagen. Es gibt andere Traditionen, wo das sehr wohl üblich ist. Aber es ist, ja, man lernt auch viel über die eigene Handstricktradition in dem Geschäft. Und genau, und dann war mein Gedanke auch, weil ich gehe gern Secondhand einkaufen und habe viele ältere Strickteile auch schon gesehen und auch beobachtet, wie die das damals so in den 60er, 70er Jahren oft mit einer ganz normalen Gerad- oder Zickzack-Nähmaschine genäht haben. Und dann war mein Gedanke so, das ist jetzt wirklich das Ding. Lustigerweise, Schneiderinnen haben eh weniger Stress, in Strick hineinzuschneiden, aber Strickerinnen,
oh ja.
Und manche glauben dann immer, oh dann, nein, da brauche ich die Ausstattung und dann muss ich meine Overlock-Maschine kaufen und das und das und das. Und dann habe ich mir gedacht, dann konzipiere ich diesen Kurs jetzt so, dass man das nicht braucht und dass man mit einigen Hilfsmitteln und mit vielen Tipps und Tricks sich schöne Dinge schneidern kann aus Strickstoffen, aus vielleicht auch selbstgestrickten an der Maschine oder auch gekauften Stoff. Zum Beispiel von Anita Pavani, das ist in meiner Referenzliste drinnen,
ja.
Weil wir sehr schöne Strickstoffe haben. Und wie man da die Scheu sich nimmt davor und wie man dann schöne Ergebnisse erzielt auf einer wirklich ganz normalen Haushaltsnähmaschine.
Mit so einem kleinen Zickzack-Sticher machst du das, glaube ich, gar. Ich kann das so bestätigen, was du sagst. Ich habe mir ja im letzten, also Strickstoff selber, bin ich relativ hemmungslos, das ist mir egal, da schneide ich schon rein. Aber ich habe mir im letzten Winter eine Norwegerjacke gestrickt. Und gerade in Norwegen, weil du gesagt hast, in anderen Stricktraditionen ist das sehr üblich, ja, dass man in diesem Fall staked, das heißt in der Mitte 5-6 Maschen einfach glatt strickt und das dann zum Schluss aufschneidet. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Strickstück aufgeschnitten. Ich muss dazu sagen, ich bin eine Strickerin, die sehr oft Sachen auftrennt. Also ich habe was gestrickt, dann gefällt es mir nicht mehr, dann trenne ich es wieder auf und stricke was Neues draus. Und wenn ich das einmal zerschnitten habe, ist das nicht mehr möglich. Oder sonst bleibe ich halt mit lauter kurzen Fäden übrig. Es war eine große, große Überwindung, es aufzuschneiden. Aber als ich es dann aufgeschnitten hatte und quasi dieses Selbstgestrickte auch als Strickstoff begriffen habe, dann war es mir plötzlich egal. Dann habe ich auch noch Abnäher hinten und vorne, weil ich ein bisschen, also quasi zu viel im Kreuz gehabt habe, zu viel Material. Und dann war mir das egal. Dann habe ich auch Abnäher reingenäht und dann war es halt so. Aber dieses erste in diesen Strickstoff reinschneiden war eine Überwindung. Es hat aber auch ganz gut funktioniert, das eben mit der Maschine dann zu nähen, obwohl es ein relativ dicker, halt selbstgestrickter Stoff war.
Ja, man muss es nur mal machen. Man sich mal drüber trauen.
Ja, und vielleicht jemand haben, der einen das mal zeigt und sagt, schau, so geht das, mach dir keine Sorgen, das ist alles keine Hexerei. Super. Ja, du, wo kann ich mehr über dich erfahren?
Ja, über meine Website. Wer da dabei ist, ich bin noch auf Facebook und auf Instagram.
Man kann von dir auch einen Newsletter abonnieren. Der hin und wieder erscheint und du manchmal dann über die Kurse informierst.
Ja, in regelmäßigen Abständen schicke ich den aus, ja.
Genau. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke auch.
Sehr extrem spannend und motiviert mich jetzt als nächstes tatsächlich wieder meine Strickmaschine auszupacken und was zu stricken.
Ja, das freut mich.
Das war wieder ein extrem spannendes Gespräch, das mir sehr viel Freude gemacht hat. Jetzt würde mich interessieren, ob auch du eine Strickmaschine gefunden hast bzw. besitzt und ob du sie auch verwendest. Hinterlass uns gerne deine Geschichte sowie auch andere Anregungen und Fragen in einem Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast039. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neu am Textilportal eingetragenen Betrieben informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden oder in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Gisela. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.